Sie hören einen Podcast der Sendung Europastunde. Donnerstag, 18 Uhr. Sie hören die Europastunde bei Radio Funkwerk. Neuigkeiten aus dem Europäischen Parlament, aus der Arbeit Thüringer Europaabgeordneter und News aus der Europapolitik, zusammengefasst von Richard Schäfer. Herzlich willkommen zur Europastunde. Mein Name ist Richard Schäfer und diese Schwerpunkte habe ich für die Sendung ausgewählt. Zunächst werfen wir einen Blick auf die Schwerpunkte der Plenartagung vom 25. März. Da eröffneten Schulz, Tusk und Juncker die Debatte über Energieunion, über östliche Partnerschaft und die Eurozone. Und es gab eine Abstimmung über die Finanzhilfe für die Ukraine in Milliardenhöhe. Dazu gab es noch einen Sonderausschuss zu Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung. Und dieser Steuersonderausschuss soll sich damit beschäftigen, ob multinationale Unternehmen bevorzugt werden. Dazu habe ich dann noch einen weiteren Schwerpunkt, die EU und das Militär oder die EU und die Aufrüstung zum Thema genommen, weil es ja in den letzten Tagen und Wochen auch Diskussionen dazu gab, eine europäische Militärstreitmacht zu gründen. Das alles hören Sie hier in der Europastunde im Verlauf der Sendung. Die Europastunde auf Radio Funkwerk mit Richard Schäfer, immer am vierten Donnerstag im Monat von 18 bis 19 Uhr. Werden multinationale Unternehmen bevorzugt? Dieser Frage soll ein Sonderausschuss des Europaparlaments nachgehen. Der Sonderausschuss zu Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung wurde am 12. Februar mit einem 6-monatigen Mandat ausgestattet. Während dieser Zeit werden 45 Mitglieder untersuchen, ob Mitgliedstaaten besondere Steuerbedingungen für Firmen geschaffen haben. Der Sonderausschuss wird die Steuervorbescheide der Mitgliedstaaten bis 1991 unter die Lupe nehmen. Der Ausschuss untersucht auch, wie die Europäische Kommission mit existierenden Beihilfen in den Mitgliedstaaten umgeht und wie transparent die Mitgliedstaaten bei den Steuervorbescheiden sind. 45 Abgeordnete wollen in diesem Ausschuss Steuerbescheide für multinationale Unternehmen in Luxemburg, zum Beispiel Fiat und Amazon, in Irland, Apple, in Belgien und den Niederlanden, Starbucks unter die Lupe nehmen. Innerhalb von 6 Monaten muss der Ausschuss Vorschläge vorlegen, wie unfaire Steuerpraktiken bekämpft und die Kooperation zwischen den Steuerbehörden in den Mitgliedstaaten zu verbessern sind, sagte der französische Vorsitzende des Ausschusses Alain Lamassoure in einem Interview. Auch die Kommission untersucht die Steuerpraktiken in Luxemburg, Irland, Belgien und den Niederlanden. Der Kommission zufolge verlieren die EU-Staaten jährlich zusammen 1 Billion Euro durch Steuerhinterziehung und die aggressive Planung von Unternehmen, Steuern zu umgehen. Den Podcast zur Europastunde finden Sie unter www.gew-thüringen.de/podcast oder www.podcast.de. Brauchen wir eine europäische Armee? Diesen Vorschlag hat Bundesverteidigungsministerin von der Leyen vor einigen Wochen wieder in die Diskussion gebracht. Auch der SPD-Fraktionsvize Münzenich ist für eine solche Armee, wie Radio Brandenburg Inforadio berichtet. Münzenich sagte demzufolge, wenn man eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU wolle, gehöre dazu auch eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Es gehe darum, als Europa glaubwürdiger in einer Welt zu werden, wo wahrscheinlich in Zukunft nur noch die europäische Stimme zählt und nicht mehr alleine die nationalen Fragen. Laut Mützenich könnte eine europäische Armee an schon vorhandene praktische Erfahrungen anknüpfen. Als Beispiel nannte er die EU-Missionen in Mali und auf dem Balkan. Für die Zukunft stelle sich die Frage, ob die bestehenden Brigaden von Soldaten aus mehreren EU-Staaten stärker miteinander verschränkt werden. Auch eine gemeinsame Militärakademie sei denkbar. Der SPD-Politiker forderte zugleich Mitspracherechte für das Europäische Parlament bei Entscheidungen über Militäreinsätze. Er verwies dabei auf die Regelungen in Deutschland und in anderen EU-Staaten. Bislang habe das Europäische Parlament keinen Verteidigungsausschuss, sondern nur einen Unterausschuss. Hier gibt es weitere Fragen, die auch mit den Kommissionspräsidenten zu bereden sind, sagte Mützenich. Das war ein Auszug aus dem Interview von Mützenich mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB. Eine Sternumfrage ergab, fast die Hälfte der Deutschen sei für eine gemeinsame Europaarmee. Dazu schreibt der Stern, die Idee einer gemeinsamen Armee der Europäischen Union begrüßen nach einer Forsa-Umfrage für das Hamburger Magazin Stern 49% der Bundesbürger. 46% sprechen sich dagegen aus. Der Vorschlag des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker zum Aufbau gemeinsamer Streitkräfte findet vor allem unter den Anhängern der Koalitionsparteien Zustimmung. Von den Sympathisanten der Union sind es 54% und von denen der SPD 53%. Abgelehnt wird der Juncker-Vorschlag dagegen von 68% der AfD und von 61% der linken Anhänger. Unterschiede gibt es auch zwischen Ost und West. Während 55% der ostdeutschen Befragten gegen eine EU-Armee sind, begrüßen 50% der Befragten im Westen Deutschlands diese Idee. Dazu habe ich einige Pressestimmen herausgesucht, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. So schreibt zum Beispiel das Westfalenblatt am 8. März. Eine militärische Zusammenarbeit ist in der Europäischen Union längst zum Alltag geworden. Das ist auch gut so. Ob sich der Vorschlag des Kommissionspräsidenten in den nächsten 20 Jahren verwirklichen lässt, ist mehr als fraglich. Der Deutsche Bundestag wird sich kaum die Kompetenz nehmen lassen, über den Einsatz der Bundeswehr bestimmen zu wollen. Und die Briten und Franzosen werden sich niemals die Entscheidung über ihre Atomwaffen nehmen lassen. Zudem soll die EU-Armee laut Juncker nicht als Konkurrenz zur NATO oder zu den USA aufgebaut werden. Auch das ist richtig und wichtig, doch ein Nebenheer von verschiedenen Armeen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten kann kaum die Lösung sein. Ganz konkret in der Ukraine-Krise. Die baltischen Staaten und Polen fordern eher heute als morgen einen stärkeren militärischen Schutz des Westens gegenüber Russland. Was wäre, wenn bewaffnete Separatisten in Riga oder Tallinn den Anschluss an Moskau erzwingen wollten? Bei der Entscheidungsschwäche der EU sollte diese Situation besser niemand weiterdenken, schreibt das Westfalenblatt. Die Allgemeine Zeitung in Mainz schreibt, nichts schweißt gründlicher zusammen als ein gemeinsames Problem. Soll die bestimmt nicht zufällig sowohl von Verteidigungsministerin von der Leyen als auch von EU-Kommissionschef Juncker ins Gespräch gebrachte europäische Armee also nicht mehr sein als eine Anti-Putin-Truppe? Nur auf den ersten Blick. Vor allem am östlichen Rand von EU und NATO dürfte angesichts der Ukraine-Krise jedem klar sein, dass man nur gemeinsam eine Zukunft hat. Aber auch in Deutschland und andernorts würde es sich lohnen, nachzudenken. Junkers Idee ist alles andere als neu. Zu Beginn der 50er Jahre im Schatten des Weltkrieges wurde sie schon mal diskutiert und scheiterte. Man konnte sich ja auf den starken Partner USA verlassen. Doch der ist müde und hat es dennoch mit den gottlosen Barbaren des Islamischen Staates aufgenommen. Auch deshalb steht Europa in Europa zurzeit ziemlich alleine da. Ziemlich hilflos im Angesicht einer immer weiter um sich greifenden Politik, bei der Putin nur der extremste Vertreter ist. Die Rückkehr des schrankenlosen Nationalismus. Eine Armee allein ist natürlich keine Antwort darauf, aber die Werte, die diese Truppe tragen müssten. Europa hat längst erkennen müssen, dass seine sozialen und wirtschaftlichen Probleme einzelstaatlich nicht mehr zu lösen sind. Die Eurokrise ist nur ein Beispiel dafür. Wenn man also derart mit dem Rücken zur Wand steht, warum dann nicht endlich zueinander finden? Politisch und, wenn es am Ende sein muss, auch militärisch. Die Alternative? Eine Welt der Willkür, in der nicht nur Wladimir Putin nimmt, was er bekommen kann. Wenn jemand gegen eine solche Welt ein Zeichen setzen kann, ist es Europa. Noch, schreibt die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Die Taz schreibt dazu in ihrer Ausgabe vom 14. und 15. März, wer den Marschbefehl gibt. Juncker hat ein Strohfeuer entfacht. Er hat sich für die Gründung einer europäischen Armee ausgesprochen. Das ist zwar kein neuer Einfall, wird aber immer gern genommen, wenn man möglichst billig die eigene Europabegeisterung demonstrieren möchte. Der Aufbau von Doppelstrukturen mit der NATO wäre kaum vermeidbar. Die Kosten für Militärausgaben würden vermutlich nicht sinken, sondern steigen. Worum geht es, wenn nicht um Geld und Effizienz? Um die Demonstration von Macht, wie Juncker gerade dankenswert deutlich betont hatte. Eine gemeinsame Armee würde Russland den Eindruck vermitteln, dass wir es ernst meinen mit der Verteidigung der Werte der Europäischen Union. Ach so. Sind die Verhältnisse schon wieder so? Dass Werte mit dem Schwert vermittelt werden müssen, weil man sonst nicht glaubwürdig ist? Da waren wir schon mal weiter. Eigentlich sollte doch gerade die Gründung der Europäischen Union friedensstiftend wirken und den Abschied von dem Konzept bedeuten, dass Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Wie schnell sich die Zeiten ändern, fragt die Taz. Und weiter: Was würde die Schaffung einer europäischen Armee für die Bevölkerung Europas bedeuten? Unter den gegenwärtigen Umständen nichts anderes als die Abschaffung der Demokratie. Eine europäische Streitmacht mit gemeinsamem Oberkommando beendete jedes Mitspracherecht eines nationalen Parlaments über die Frage von Krieg und Frieden. Aus realpolitischen Gründen. Die Europäische Union würde implodieren, sollte ein Staat ausscheren, wenn der große Rest des Kontinents marschieren möchte. Die faktische Abschaffung des Rechts über Krieg und Frieden zu entscheiden, wäre die Übertragung der Souveränität des Volkes auf europäische Institutionen, die allenfalls von Regierungen, nicht jedoch von Parlamenten kontrolliert werden. Und das reicht nicht für eine breite Diskussion. Was soll denn noch kommen? Wo versteckt sich eigentlich die Friedensbewegung? Fragt die Taz. Die Wochenzeitschrift Unsere Zeit schreibt am 13. März 2015 zu diesem Thema: Die europäische Armee mit möglichst großem deutschen und möglichst geringem US-Einfluss ist gewollt, je schneller, desto besser. Sie wird die Welt nicht sicherer machen und das vielleicht schneller, als wir alle denken. Den Podcast zur Europastunde finden Sie unter www.gew-thüringen.de/podcast oder www.podcast.de. Auch der folgende Beitrag beschäftigt sich mit Ausgaben für Militär und Krieg. Die Welt schreibt dazu in einem Artikel vom 20. März 2015: Afghanistan-Einsatz kostete 8,8 Milliarden Euro. Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan, schreibt die Welt, hat den deutschen Steuerzahler rund 8,8 Milliarden Euro gekostet. Das geht aus einem vertraulichen Schreiben des Verteidigungsministeriums hervor. Die Bundeswehr ist seit 12 Jahren in Afghanistan. Wie aus einem vertraulichen Schreiben des Verteidigungsministeriums hervorgeht, über das Tagesschau.de berichtet, war es der blutigste und teuerste Auslandseinsatz jemals. 54 deutsche Soldaten sind demnach während des Einsatzes ums Leben gekommen. 8,8 Milliarden Euro hat der Einsatz den deutschen Steuerzahler gekostet. Darüber hinaus wurde Material im Wert von 28 Millionen Euro verkauft, verschrottet oder verschenkt. Das Gerät ging zum Beispiel an die afghanischen Streitkräfte oder an Hilfsorganisationen. Aufgelistet wird auch Gerät, das einen Wert von 4 Millionen hatte und das aus Sicherheitsgründen komplett zerstört wurde. Zerstört wurden auch viele Fahrzeuge, darunter 200 Geländewagen vom Typ Wolf, eine Mercedes G-Klasse-Version. Offenbar befürchtete man, dass Fahrzeuge in die falschen Hände geraten könnten und dann etwa für Selbstmordattentate benutzt werden. Zum Jahreswechsel wurde der Kampfeinsatz der NATO in Afghanistan in eine Ausbildungsmission umgewandelt, an der die Bundeswehr noch mit 850 Soldaten beteiligt ist. Allein der Abzug der Bundeswehr, die Rückführung von 1161 Fahrzeugen und 2465 Containern hat bis Ende 2014 bereits 66,2 Millionen Euro gekostet, heißt es in dem vertraulichen Papier. Unter anderem wurden dafür 257 Flüge angesetzt. Die Grünen kritisierten unterdessen eine Vereinbarung mit einer deutschen Spedition über die Rückführung des Materials, die am Bundestag vorbei geschlossen worden war. Soweit ein Beitrag aus der Zeitung Die Welt vom 20. März 2015. Europastunde, immer am vierten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr auf UKW 96,2 MHz in Erfurt. Mindestlohn im Lkw-Transitverkehr. Abgeordnete fordern Klarheit von der Kommission. In einer Debatte mit der EU-Verkehrskommissarin Violetta Bulc war das Parlament gespalten in der Frage, ob die Vorschriften zum Mindestlohn in einem EU-Mitgliedstaat auch für ausländische Lastwagenfahrer gelten, die dessen Straßen nutzen. Die EU-Kommission prüft weiterhin, ob die Vorschriften mit EU-Recht vereinbar sind. Deutschland hat die Regelung im Januar teilweise für ausländische Lkw-Fahrer im reinen Transitverkehr ausgesetzt. Viele Abgeordnete betonten die Notwendigkeit, Sozialdumping zu vermeiden und fairen Wettbewerb unter Verkehrsunternehmern zu gewährleisten. Einige schlugen vor, einen EU-weiten Mindestlohn einzuführen und drängten die Kommission dazu, Vorschläge zum Schutz der sozialen Rechte und Arbeitsbedingungen der Fahrer zu machen, einschließlich der schwarzen Liste von Unternehmen, die die Vorschriften missachten. Andere wiederum unterstrichen, dass die Anwendung nationaler Mindestlohngesetze für Transitfahrer den freien Warenverkehr behindert, was den EU-Binnenmarkt- und Subsidiaritätsgrundsätzen widerspricht, weil zusätzliche Kosten und bürokratische Hürden für Verkehrsunternehmen aus anderen EU-Ländern anfallen. Bulc hob hervor, dass die nationalen Vorschriften mit dem EU-Recht vereinbar sein müssen. Die Kommission hat die Prüfung der deutschen Maßnahmen und ihrer Auswirkungen noch nicht abgeschlossen und kann deshalb noch keine klare Antwort auf die parlamentarische Anfrage geben, erklärte sie. Die Kommission wird die Frage sozialer Standards und Arbeitsbedingungen im Verkehrssektor in den Gesetzesvorschlägen für das nächste, für 2016 geplante Kraftverkehrspaket angehen, fügte Bulc hinzu. Das war eine Information aus der Presseabteilung des Europäischen Parlaments von heute. Das Parlament billigt Finanzhilfe für Ukraine von 1,8 Milliarden Euro. Am Mittwoch stimmten die Abgeordneten für eine geplante Makrofinanzhilfe für die Ukraine von höchstens 1,8 Milliarden Euro. Das Geld leiht sich die EU extern, um es in Form eines mittelfristigen Darlehens mit gleichbleibendem Zinssatz an die Ukraine weiterzuleihen. Es soll helfen, Lücken in den ukrainischen Zahlungsbilanzen zu stopfen. Die Auszahlung ist an Strukturreformen gekoppelt, mit denen die Probleme bewältigt werden sollen, die zur Krise beitrugen. Das Ergebnis der heutigen Abstimmung ist eine starke politische Botschaft, nicht nur an die Ukraine, dass die EU fest an ihrer Seite steht, sondern auch an die Länder, die gerne sehen würden, dass die EU bei der Unterstützung für die Ukraine gespalten ist, sagte Berichterstatter Gabrielus Landsbergis aus Litauen. Die Abgeordneten haben den Vorschlag der Kommission ohne Änderung mit 492 Stimmen bei 107 Gegenstimmen und 13 Enthaltungen angenommen. Die akute Wirtschaftskrise der Ukraine hat ihre Wurzeln in langjährigen Strukturproblemen wie Korruption, verschärft durch den bewaffneten Konflikt im Osten des Landes, durch die von Russland auferlegten Handelsbeschränkungen und die Zuspitzung des Erdgaskonflikts. Die Ukraine verlor dabei ihren Zugang zu den internationalen Märkten für Schuldtitel und kann sich daher nicht mehr selber Geld leihen. Die EU-Kommission wird sich die Finanzmittel am internationalen Anleihenmarkt leihen und an die Ukraine weitergeben. Dabei fallen keine weiteren Zinsen für die Ukraine an. Das Land ist dazu verpflichtet, die Mittel innerhalb von 15 Jahren zurückzuzahlen. Die EU und die Ukraine müssen den Bedingungen für das Darlehen noch in einer Absichtserklärung zustimmen. Diese verpflichtet die Ukraine zu einem Reformprogramm, das die grundlegenden Schwächen, die sich im Laufe der Jahre herauskristallisiert und das derzeitige Defizit verursacht haben, beheben soll. Die Auflagen könnten folgende Bereiche betreffen: Reformen der Verwaltung, öffentlicher Finanzen und von Steuern, Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie Neuregelungen der Sektoren Energie und Finanzen. Sobald die EU und die Ukraine das Abkommen unterzeichnen, soll das Geld direkt dem Haushalt zugeführt werden. Zwei Drittel der vereinbarten Summe sollen bis Ende 2015, der letzte Teilbetrag im ersten Quartal 2016, ausgezahlt werden. Die EU will entlassene Arbeitnehmer in Griechenland und Irland unterstützen. Über 2000 Arbeitnehmer in Griechenland und Irland, die 2014 ihren Job verloren haben, sollen bei der Suche nach einer neuen Anstellung mit 11,3 Millionen Euro von der EU unterstützt werden. Das Parlament hat einen entsprechenden Vorschlag am Mittwoch angenommen. Der Rat hat den Hilfsmitteln aus dem Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung bereits zugestimmt. Damit sind wir am Ende der Europastunde für den Monat März. Wir hören uns wieder am vierten Donnerstag im Monat April. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.